Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich hier bei uns im Publikumsstudio des ORF Vorarlberg begrüßen. Und schön, dass Sie da sind. Und die Betonung liegt tatsächlich auf schön, dass Sie da sind. Denn ich habe es gerade vorher gesagt, ich glaube, es ist jetzt tatsächlich 2 Jahre her, seit wir die letzte Veranstaltung im Rahmen der Reihe Wertvolle Kinder hier bei uns im Haus veranstalten konnten. Und zwar war das einfach alles Corona-bedingt nicht mehr möglich. Also das heißt, Sie sind jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder als Besucher hier im Publikumsstudio. Und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt wieder eine Veranstaltung dieser Vortragsreihe des Vorarlberger Kinderdorfs hier bei uns im Haus haben. Also nochmal ein herzliches und ein warmes Willkommen bei uns. Wir sind seit Jahren Kooperationspartner der Reihe Wertvolle Kinder und freuen uns natürlich sehr darüber, dass wir Kooperationspartner sind. Denn so haben wir immer sehr viele interessante und spannende Vorträge bei uns im Haus. Das heutige Thema ist eines, das uns von Geburt an beschäftigt und dann eigentlich lebenslänglich nicht mehr loslässt. Es geht um Bindung, um die Auswirkung von positiven bzw. negativen Bindungserfahrungen. Wir wissen alle, dass die Basis, das Fundament einer guten Bindung schon im ersten Lebensjahr eines Kindes gelegt wird. Ja, und dann im Laufe einer Kindheit, auch das wissen wir, machen wir positive und negative Bindungserfahrungen und die führen dann auch zu unterschiedlichen Bindungsmustern, die wir, und ich denke, auch da haben wir alle unsere persönlichen Erfahrungen, diese individuellen Bindungsmuster, die werden wir ja auch nur sehr schwer wieder los im Laufe eines Lebens. Wie wir aber die positiven Erfahrungen nützen können und die negativen ausblenden, ich denke, das hören wir heute Abend im Vortrag von Antonia Dinzinger und ich darf Sie auch ganz herzlich bei uns begrüßen. Schönen guten Abend. Frau Dinzinger ist... Kommen Sie schon zu uns. Frau Dinzinger arbeitet als Psychologin und Bindungsforscherin und kommt von der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg. Und jetzt sage ich nur noch im Anschluss an den Vortrag, da können Sie, meine Damen und Herren, wie immer Fragen stellen, in die Diskussion mit eintreten. Und jetzt würde ich sagen, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Bitte, Frau Dinzinger.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zum heutigen Vortrag. Ich freue mich sehr über die Einladung nach Vorarlberg. Bin heute mit dem Zug von Salzburg angereist, ganz gemütlich am Nachmittag, um mich mit Ihnen ein bisschen über das Thema transgenerationale Weitergabe von Bindungs- und Beziehungserfahrungen zu unterhalten. Mal schauen, wie die Technik so läuft. Ich möchte mit der guten Nachricht starten. Die Unterbrechung von negativen Bindungs- und Beziehungserfahrungen ist möglich. Ganz egal, was ein Mensch erlebt hat, durch die Aufarbeitung von Trauma wird es möglich, dass man seine Erlebnisse, die man in unterschiedlichen Beziehungen gemacht hat, eben nicht an die nächste Generation weitergibt, wenn man das nicht möchte. Aber nochmal einen Schritt zurück. Um zu verstehen, wie die transgenerationale Weitergabe, also die Weitergabe von Beziehungserfahrungen von der einen in die nächste Generation funktioniert, würde ich ganz gerne nochmal anfangen und Ihnen ein bisschen erzählen, wie entsteht denn überhaupt Bindung und Beziehung. Wenn Babys geboren werden, dann haben sie das angeborene Bedürfnis danach, sich an eine Person zu binden. An eine Fürsorgeperson, Person, die immer größer, klüger und stärker ist und die ihr Überleben sichert. Kinder brauchen eine Bindungsperson. Sie brauchen jemanden, der ihnen Nahrung gibt, der ihnen die Windel wechselt, der dafür sorgt, dass sie schlafen können und der ihnen aber auch emotionale Unterstützung bietet und ihre Gefühle koreguliert. Ja, weil kleine Babys können die ganzen Affekte, die ganzen neuen Eindrücke, die sie den ganzen Tag über erleben, noch nicht selber regulieren. Das erlernen sie erst im Laufe ihres Lebens. Und der Begründer der Bindungstheorie beschreibt es eben sehr schön. John Bowlby sagt, Bindung ist das gefühlstragende Band, das zwei Menschen über Raum und Zeit hinweg miteinander verbindet. Und es ist ein unsichtbares Band. Und am Anfang ist es so, dass Kinder die Bindungsperson noch sehr nah brauchen. Da muss die Mama oder der Papa noch im selben Raum sein. Und irgendwann ist es in Ordnung, wenn die Mama im Nebenraum ist. Und irgendwann ist es in Ordnung, in den Kindergarten zu gehen und nur zu wissen, da ist jemand zu Hause, der wartet auf mich. Und irgendwann reicht es auch, wenn man nur noch weiß, es gibt eine Bindungsperson. Man kann aber vielleicht schon von zu Hause ausziehen. Manchmal braucht man die Bindungsperson immer noch, dann muss man mal kurz anrufen oder ein kurzes WhatsApp schreiben. Und manchmal reicht aber auch nur noch die Vorstellung davon, wie liebevoll eine Beziehung zu einer Bindungsperson war. Das heißt, jedes Kind muss sich binden. Das Bindungsbedürfnis ist im Genotyp verankert. Jedes Kind kommt mit diesem Bedürfnis auf die Welt. Und demgegenüber steht jetzt wie im Schlüssel-Schloss-Prinzip die Bindungsbereitschaft von uns Erwachsenen, eine Fürsorgebereitschaft. Und die haben wir eigentlich alle, das sieht man schon daran, wenn ein Baby weint, dann drehen wir uns relativ intuitiv um und schauen, was ist denn da los? Wie geht's dem denn? Ist da vielleicht jemand in der Nähe, der gleich kommt? Also die Erwachsenen bringen eine Bindungsbereitschaft mit. Und somit ist die Bindung per se, ist also umweltstabil, jedes Kind bindet sich, aber wie diese Bindung ausschaut, ob die zum Beispiel sicher ist oder unsicher, das nennen wir umweltlabil. Das heißt, es hängt davon ab, was bietet denn dem Kind die Umwelt? Also was bieten Mama, Papa oder alle anderen Bindungspersonen, die dem Kind zur Verfügung stehen, dem Kind an Verhalten und dementsprechend verhält sich dann das Kind. Das heißt, letztendlich sind die kindlichen Bindungsmuster eine Anpassungsleistung oder eine Anpassungsreaktion auf das, was die Bindungsperson dem Kind anbietet an Verhalten. Und wie diese unterschiedlichen Bindungsmuster jetzt genau ausschauen, das möchte ich Ihnen nochmal zeigen gleich. Und davor möchte ich Ihnen noch ein zweites ganz wichtiges System vorstellen. Kinder haben nämlich nicht nur das Bedürfnis, sich zu binden, sondern auch das Bedürfnis zu erkunden. Wie entsteht jetzt eine Bindungsrepräsentation oder ein Bindungsmuster? Grundsätzlich ist es so, dass ein Kind im Laufe des Lebens, im Laufe des ersten Lebensjahres, ganz viele verschiedene Interaktionserfahrungen macht mit seinen Bezugspersonen. Das heißt, das Kind lernt zum Beispiel, immer wenn ich weine, dann kommt mein Papa und nimmt mich auf den Arm und tröstet mich. Wenn ich hinfalle, kommt auch mein Papa und nimmt mich auf den Arm. Und wenn es mir gut geht, dann spielt mein Papa mit mir. Und nach einer Zeit entwickeln Kinder dann daraus auch eine Erwartung an die Bindungsperson. Das heißt, das Kind erwartet sich dann irgendwann schon, das nächste Mal, wenn ich wieder traurig bin, das nächste Mal, wenn ich hinfalle, wird wieder mein Papa kommen und nimmt mich wieder auf den Arm und tröstet mich. Und wenn das eine Bezugsperson jetzt relativ konstant macht, dann verinnerlicht ein Kind diese Erfahrungen und integriert diese ganzen Erfahrungen dann auch in ein Gesamtbild. Ja, also was macht der Papa, wenn ich traurig bin? Was macht er, wenn ich Hunger habe? Was macht er, wenn ich auf den noch höchsten Turm am Spielplatz kletter? Daraus entwickelt sich ein Gesamtbild und ein sogenanntes inneres Arbeitsmodell von Beziehung. Das heißt, wenn dieses Kind in den Kindergarten kommt, dann hat es schon ungefähr eine Vorstellung davon, wie funktioniert denn Beziehung, wie verhalten sich denn Personen in Beziehung. Und es kann jetzt sein, dass das Kind mit der Mama zum Beispiel genau eine sehr ähnliche Erfahrung macht. Es kann aber auch sein, dass das Kind mit der Mama eine andere Erfahrung macht. Also, dass das Kind zum Beispiel mit der Mama feststellt, immer wenn ich weine, weil es mir nicht gut geht, dann kommt die Mama zwar und nimmt mich auch aus dem Bettchen raus, aber die fühlt sich nicht so ganz wohl damit. Die kann das nicht gut aushalten, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich weine, die bringt mich dann zum Papa, zum Beispiel. Und auch dieses Kind wird an die Mama wieder neue Erwartungen entwickeln. Zum Beispiel, Naja, nächstes Mal, wenn ich wieder weine, wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass die Mama das nicht gut aushält und deshalb kommt jetzt eine kindliche Anpassungsleistung. Unterdrücke ich eher mein Weinen, wenn die Mama in der Nähe ist, weil dann kann ich nicht gut mit der in Beziehung gehen, wenn ich weine. Aber was die Mama gut aushält, ist, wenn ich auf dem Kinderspielplatz auf den noch höchsten Turm kraxel. Das mag die Mama. Oder wenn ich ein schönes Bild male, dann ist die Mama ganz unterstützend. Also Erkundung geht gut mit der Mama zum Beispiel. Und dann würde dieses Kind ein zweites inneres Arbeitsmodell von Beziehung in sich sozusagen ablegen, neuronal. Und dann hat dieses Kind zum Beispiel zwei unterschiedliche Arbeitsmodelle von Beziehung und damit auch zwei unterschiedliche Bindungsmuster, nämlich eins an den Papa und ein anderes an die Mama. Und jetzt habe ich es vorher schon erzählt, es gibt aber eben noch dieses zweite System und das ist auch ganz wichtig für Kinder, weil Kinder wollen nicht nur Nähe, Schutz und Sicherheit von ihrer Bindungsperson, sondern Kinder wollen auch die Welt erkunden. Und deshalb braucht es das Erkundungs- oder Explorationssystem auch neben dem Bindungssystem. Und diese zwei Systeme, die funktionieren jetzt eben wie auf einer Wippe. Das heißt, wenn das eine System aktiviert ist, also wenn die Erkundung aktiviert ist, Kind schaut sich die Welt an, dann muss immer das Bindungsbedürfnis befriedigt sein. Also dann darf es nicht das Verlangen haben, dass es gerade Nähe, Schutz und Sicherheit braucht. Sonst kann es nicht erkunden. Wenn das Kind jetzt aber erkundet auf dem Spielplatz und es bellt ein Hund zum Beispiel ganz laut, das Kind erschrickt sich, hat Angst, dann passiert Folgendes, die Wippe kippt und das Bindungssystem wird aktiviert, die Erkundung stoppt und das Kind sucht dann die Nähe zu seiner Bindungsperson und sucht Nähe, Schutz und Sicherheit bei ihr, um dieses Bindungssystem wieder zu beruhigen. Das heißt, und das ist ganz wichtig, wenn ein Kind aufgeregt ist, wenn ein Kind Angst hat, wenn es Koregulation braucht, dann kann ein Kind niemals erkunden. Es muss immer erst dieses System beruhigt werden. Diese zwei Systeme spielen jetzt unterschiedlich miteinander, und zwar in Abhängigkeit davon, welche Bindungs- und Beziehungserfahrungen ein Kind gemacht hat, welches Bindungsmuster ein Kind letztendlich ausgeprägt hat. Und ich will Ihnen jetzt ganz kurz die vier Bindungsmuster, die wir in der Forschung so unterscheiden, nochmal vorstellen. Und davor ist es nochmal ganz wichtig zu wissen, dass es kaum ein Kind gibt, was ein Bindungsmuster stereotyp vertritt. Die allermeisten Kinder sind Mischtypen, also die haben ein bisschen Anteile von sicher, aber auch ein bisschen Anteile von Vermeidung zum Beispiel. Aber um das ein bisschen deutlicher zu machen, muss ich jetzt trotzdem wieder diese vier Schubladen aufmachen, damit Sie ein bisschen besser verstehen, was es bedeutet, wenn ein Kind die eine oder andere Beziehungserfahrung macht. Grundsätzlich unterscheiden wir eben vier unterschiedliche Bindungsmuster, die wir möglicherweise auf der nächsten Folie sehen, ja. Und zwar unterscheiden wir sicher und dann die beiden unsicheren, unsicher vermeidend und unsicher ambivalent, sowie ein desorganisiertes Muster. Jetzt ist es so, dass es in der Forschung manchmal etwas unglücklich eingeteilt wird, und zwar in sicher und unsicher. Das wird aber dem Ganzen nicht ganz so gerecht, weil damit rutschen Kinder, die ein desorganisiertes Bindungsmuster haben, in eine Kategorie mit denen, die eigentlich ein organisiertes haben, nämlich die unsicheren. Deshalb finde ich die Unterteilung passender, das in sicher und das in organisiert und desorganisiert zu unterteilen. Weil das ein bisschen näher dahin kommt, dass man sagt, Kinder, die ein unsicher vermeidendes oder ein unsicher ambivalentes Bindungsmuster haben, die haben schon noch ein organisiertes Bindungsmuster. Die wissen, wie verhalte ich mich in Beziehung, damit ich gut zurande komme. Ich glaube, dieses Ding ist leider ganz ausgefallen. Darf ich immer so die Hand heben, wenn ich die nächste Folie will? Ja, sehr gut. Wunderbar. Also, Kinder, die ein sicheres Bindungsmuster haben, die haben erstmal die Erfahrung gemacht, meine Bindungsperson reagiert sehr feinfühlig auf all meine Signale, ganz egal, ob ich positiven Affekt zeige oder negativen, alle Gefühle sind okay. Wie reagiert dieses Kind? Einerseits kann es sozusagen erkunden, das heißt, das Explorationssystem kann aktiv sein, wenn das Bindungssystem beruhigt ist, weil es die Bindungsperson als sichere Basis hat, von der aus es in die Welt hinaus starten kann. Und gleichzeitig hat es die Bindungsperson aber auch als sicheren Hafen, in den es zurückkehren kann, wenn es Nähe, Schutz und Sicherheit braucht. Und es hat gelernt, alle Gefühle sind okay, ich darf jeden Affekt auch zeigen, auch wenn es mir schlecht geht. Dann gibt es die unsicher vermeidenden Kinder. Diese Kinder haben die Erfahrung gemacht, meine Bindungsperson reagiert eher zurückweisend auf meine Bindungssignale. Also wenn ich Nähe suche zu meiner Bindungsperson, dann hält die das gar nicht gut aus. Aber wenn ich erkunde, wenn ich auf das allerhöchste Klettergerüst steige am Kinderspielplatz, dann findet meine Bindungsperson das super. Wie reagieren diese Kinder darauf? Aus Angst, abgelehnt zu werden, unterdrücken diese Kinder einfach ihr Bindungsbedürfnis und sind die ganze Zeit am Erkunden, um einfach die Nähe zur Bindungsperson auch aufrechtzuerhalten. Also um nicht abgelehnt zu werden, dass die Mama, keiner von uns will abgelehnt werden. Das heißt, wir sind alle darum bemüht, dass wir uns möglichst so verhalten, dass wir Zuspruch bekommen von unserer Umwelt. Das heißt, bei diesen Kindern ist diese Wippe von Bindung und Exploration immer gekippt auf der Seite Exploration ist oben. Exploration ist immer aktiv. Diese Kinder haben aber nichtsdestotrotz, und das wissen wir aus der Forschung, Stress, die zeigen den nur nicht. Und das ist die ganz besondere Herausforderung. Dieser Bindungstyp ist überrepräsentiert im deutschsprachigen Raum. Wir finden diese Kinder im deutschsprachigen Raum nämlich ganz toll, weil die ganz brav sind, ganz angepasst. Die weinen nicht, die Eingewöhnung mit denen funktioniert super. Die bleiben auch bei der Oma, die bleiben bei der Tante. Das ist alles überhaupt kein Problem. Unterschätzt wird dabei, dass es diesen Kindern eben aber trotzdem nicht gut geht dabei. Das heißt, die unterdrücken zwar die ganze Zeit ihr Bindungssystem, aber wir sehen bei uns zum Beispiel im Labor, wenn wir diese Kinder trennen von ihren Eltern für eine ganz kurze Zeit, wenn wir die ans EKG anschließen, dass die trotzdem einen Anstieg in der Herzrate haben. Also die haben sehr wohl Stress. Der steigt an von 130 auf 140, 150. Nicht auf 180, wie bei den sicher gebundenen Kindern. Die machen nämlich Rambazamba, wenn die Mama aus dem Raum geht. Aber sie haben doch trotzdem Stress. Und das ist eine besondere Herausforderung, zum Beispiel in der Fremdbetreuung. Weil da werden diese Kinder manchmal übersehen, diese vermeidenden Kinder. Weil denen geht's ja vermeintlich gut. Die brauchen aber trotzdem natürlich Unterstützung und brauchen trotzdem Koregulation von einer Kindergartenmama. Die zeigen dann eher so stille Zeichen des Kummers, nennen wir das. Dann gibt es die unsicher ambivalenten Kinder, die sind jetzt ein bisschen der andere Pol. Die haben erfahren, meine Bindungsperson reagiert relativ unvorhersehbar auf meine Bindungssignale. Das heißt, manchmal hält sie die Nähe gut aus und gibt mir ganz viel Körperkontakt. Und manchmal hält sie es nicht gut aus und ich werde zurückgewiesen. Das sind so die Eltern, die man, wir bezeichnen die ein bisschen als geh weg, aber bleib bloß da, Signalgeber. Das heißt, die gehen am Kinderspielplatz hin und sagen, ja, du kannst schon, geh ruhig rutschen. Aber irgendwie hat das Kind das Gefühl, nee, die Mama will aber gar nicht, dass ich wirklich rutschen gehe und bleiben dann lieber da. Das heißt, wie reagieren diese Kinder? Die haben die ganze Zeit das Bedürfnis, die Nähe zur Bezugsperson aufrechtzuerhalten, dass sie nicht den Moment verpassen, wenn die Bezugsperson gerade emotional verfügbar ist. Und deshalb ist bei denen die Wippe die ganze Zeit auf die andere Seite gekippt. Die haben immer ihr Bindungssystem aktiviert. Die suchen immer die Nähe zur Bezugsperson. Das sind ein bisschen die Kinder, die hängen der Mama am Rockzipfel und sind auch gar nicht von der loszulösen und können sich gar nicht beruhigen lassen. Und dann haben wir noch die desorganisierten Kinder. Diese Kinder haben ein bisschen ein Problem mit ihrer Bezugsperson, weil sie müssen sich ja binden, wie jedes andere Kind auch. Aber gleichzeitig macht ihnen diese Bindungsperson große Angst, an die sie sich binden müssen. Und die Bindungspersonen haben auch oft Angst vor der Beziehung mit dem Kind. Das resultiert ganz oft daraus, dass die Eltern oder die Bezugspersonen selber ein Trauma erlebt haben, das reaktiviert wird in der Beziehung mit dem Kind. Und wir sehen dann da manchmal Eltern, also wenn wir solche Bindungsmuster bei uns im Videolabor anschauen, dann sehen wir Kinder, deren Bindungssystem aktiviert ist, also die weinen. Die laufen auf die Mama zu und dann frieren die plötzlich ein auf halber Strecke. Ja, die Arme sind möglicherweise schon der Mama zugewandt und die Mama schafft es aber auch nicht, richtig auf ihr Kind zuzugehen. Weil sie in ihr, läuft irgendein Film ab aus der Vergangenheit, da kommen irgendwelche Erinnerungen hoch, die gar nicht in die Beziehung zu dem Kind gehören, aber die ihr große Angst machen. Und die es ihr unmöglich machen, dass sie jetzt zu dem Kind hingeht und es auf den Arm nimmt. Und dann sehen wir sehr stereotype Verhaltensweisen. Also die Kinder frieren eben ein oder sie legen sich irgendwie auf den Boden oder sie wippen dann. Das zeigen sehr starke Affekte oder dissoziieren völlig, um sich einfach nicht mehr in der Situation befinden zu müssen. Genau. Aus diesen Bindungsmustern der Kinder heraus und allen anderen Beziehungserfahrungen, die wir so machen im Laufe unserer Kindheit, Jugend und dem jungen Erwachsenenalter, entstehen dann sogenannte Bindungsrepräsentationen. Das heißt, jeder Erwachsene hat auch eine Bindungsrepräsentation, in der sozusagen abgelegt ist alles, was er so an Beziehungserfahrungen gemacht hat in seinem Leben. Auch da unterscheiden wir wieder vier unterschiedliche Muster. Da haben wir einmal die Erwachsenen, die eine sicher autonome Bindungsrepräsentation haben. Das heißt, die haben die Erfahrung gemacht, Beziehung ist grundsätzlich was Positives und ich kann mich auch auf meine Bindungspersonen verlassen. Also alle oder die meisten Erfahrungen, die ich so gemacht habe in meinem Leben, die waren sehr konstant. Das heißt, die haben in Beziehungen ein ausgeglichenes Nähe-Distanz-Verlangen. Das heißt, da gibt es in Paarbeziehungen zum Beispiel schon einen Anteil, der sehr gerne Zeit zu zweit verbringt und Nähe gut zulassen kann. Aber da gibt es auch einen Anteil, der durchaus mal noch Sachen alleine machen möchte. Und wenn diese Erwachsenen Probleme haben, dann sind sie auch in der Lage, sich Hilfe zu holen, weil sie gelernt haben, immer wenn ich ein Problem habe, da kann ich schon zu jemandem gehen und der hilft mir dann auch. Die unsicher distanzierten Erwachsenen haben jetzt die meiste Zeit in ihrem Leben die Erfahrung gemacht, Beziehung ist was eher Unwichtiges. Das braucht man eigentlich gar nicht so sehr und ich kann auch gar nicht sehr viel Unterstützung erwarten, wenn ich jemanden frage. Das heißt, das sind die Erwachsenen, zu denen gehört das Stichwort Mauern, Mauern, Mauern. Die haben generell keine negativen Affekte, die sie nach außen zeigen. Wenn man diese Erwachsenen fragt, wie geht's dir heute, dann antworten sie garantiert immer, super, mir geht's gut, alles in Ordnung. Weil negative Gefühle werden unterm Deckel gehalten. Das heißt, die sind sehr unabhängig, das hat auch natürlich was Positives. Also wenn die ein Problem haben, dann suchen die sich keine Hilfe, dann gehen die das sehr kognitiv an und sind sehr lösungsorientiert. Gleichzeitig können sie einfach auch nicht nach Hilfe fragen. Ja, weil sie das einfach nicht gelernt haben, dass sie Hilfe erwarten dürfen. Die unsicher verstrickten Erwachsenen, da sind wir jetzt wieder ein bisschen beim Gegenpol zu den Vermeidern. Das sind Erwachsene, die haben sehr widersprüchliche Erfahrungen gemacht mit Nähe und Zurückweisung. Das heißt, die haben auf der einen Seite vielleicht Erfahrungen gemacht mit Überfürsorglichkeit, also sehr viel Nähe, und auf der anderen Seite aber dann auch wieder mit Zurückweisung. Das heißt, wie reagieren diese Erwachsenen? Ein bisschen ähnlich wie die Kinder. Die brauchen ganz, ganz viel Nähe. Die haben an Beziehungen sehr hohe Ansprüche. Der Partner, die Partnerin muss da ganz viel erfüllen. Und der Leitsatz dieser Erwachsenen heißt Gefühle, Gefühle, Gefühle. Also es ist alles sehr emotional. Gefühle haben einen sehr hohen Stellenwert. Und diese Erwachsenen begeben sich in Beziehungen oft in große Abhängigkeit. Also die brauchen ganz viel Beziehung, um sich zum Beispiel gut zu regulieren. Die können das nicht gut alleine, die sind sehr unselbstständig. Und dann gibt es zuletzt noch die Erwachsenen, die eben ein ungelöstes Trauma haben. Das heißt, wo ein Trauma die möglicherweise anderen Beziehungserfahrungen, die diese Erwachsenen auch gemacht haben, überlagert. Und das kann zum Beispiel sein, dass da durchaus auch ein Verlust stattgefunden hat von einer bereits erworbenen, sicheren Bindungsperson. Aber es können auch andere traumatische oder potenziell traumatische Erlebnisse sein, die dazu führen, dass Eltern oder Erwachsene nicht mehr zurückgreifen können auf ihre Bindungsrepräsentationen. Das heißt, wenn zum Beispiel Missbrauch oder Misshandlung oder auch Unfälle passiert sind, ist es manchmal so, dass Erwachsene dann in Beziehungen auch tatsächlich destruktiv werden. Dass es dann missbräuchliche Beziehungen gibt oder dass die im Streit oder in Diskussionen dann sehr unbeherrscht sind. Weil sie aber einfach nicht mehr darauf zurückgreifen können. Also weil sie in dem Moment dann vom Trauma so überwältigt sind, dass es ihnen nicht mehr möglich ist, kognitiv da adäquat zu reagieren. Wenn diese Erwachsenen jetzt Eltern werden, dann passiert natürlich etwas zwischen den Generationen. Dann passiert irgendwie auch eine Weitergabe, und zwar dessen, was Eltern erlebt haben. Erwachsene, die sicher autonome Bindungsrepräsentationen haben, sind als Eltern sehr feinfühlig, das wissen wir, und vor allem deshalb, weil sie eben gelernt haben, alle Gefühle sind okay. Das heißt, sie können auch alle kindlichen Gefühle akzeptieren und können den Kindern Trost bieten und gleichzeitig aber auch ihre Grenzen wahren, das heißt auch Autonomie zulassen, also Erkundung ermöglichen. Das heißt, Kinder dieser Eltern können mit der Wippe immer auf und ab gehen, mal Bindung, mal Erkundung. Wenn unsicher distanzierte erwachsene Kinder bekommen, ist es so, dass sie als Eltern oft sehr kognitiv sind. Die sind dann oft sehr leistungsorientiert. Und um diese Leistung zu erbringen, stellen sie sehr strenge Regeln auf. Ja, sie haben sehr hohe Erwartungen an ihre Kinder und Emotionen spielen auch in dieser Beziehung keine große Rolle. Und um Emotionen zu vermeiden, also dass Kinder eben nicht sehr emotional werden in der Beziehung, dafür ziehen diese Eltern sehr starke Grenzen. Also das sind zum Beispiel Eltern, die ihren Kindern viel Hausarrest geben, sie viel aufs Zimmer schicken, weil sie zum Beispiel Wut nicht gut koregulieren können. Ja, weil sie Wut halten sie nicht gut aus, das Kind wird wütend, was machen die Eltern? Grenze ziehen, ab auf dein Zimmer, denk drüber nach, was du da gerade getan hast. Und lassen damit das Kind wieder alleine in seiner Emotionsregulation und überfordern das Kind eigentlich völlig damit. Weil sie verlangen von dem Kind eigentlich schon, dass es ein kleiner Erwachsener ist, was sich selber koregulieren kann. Unsicher verstrickte Erwachsene, wenn die Eltern werden, dann kommt wieder das Thema, dass die selber ja sehr ambivalente Erfahrungen gemacht haben in Beziehungen und das an ihre Kinder weitertragen. Das heißt, diese Erwachsenen haben oft Schwierigkeiten damit, sich von ihren Kindern zu trennen. Oft passiert es dann erst viel zu spät und dann ist es ein ganz großes Drama, weil sie auch ein Problem damit haben, zu vertrauen. Nämlich darauf zu vertrauen, ich kann mich trennen und gleichzeitig kann ich noch verbunden sein. Also das unsichere Band verbindet uns auch, wenn wir noch getrennt sind. Bei diesen Eltern ist es oft so, dass sie dadurch, dass sie so nah sind mit dem Kind, natürlich die Autonomie des Kindes unterbinden. Also diese Kinder können nicht gut erkunden, weil sie immer so dicht sind bei ihrer Bezugsperson. Und die Kinder lernen auch nicht gut korreguliert zu werden. Weil die Eltern sind oft so mit sich selber beschäftigt, dass sie die Kinder nicht gut korregulieren. Und dann haben wir noch die Eltern, die eben ein ungelöstes Trauma haben. Und wenn die in die Beziehung mit ihren Kindern gehen, passiert es oft, dass eben in der Beziehung dieses Trauma reaktiviert wird. Das heißt, dass die Eltern in der Beziehung mit den Kindern völlig überfordert sind. Also Versorgung funktioniert möglicherweise noch, aber Beziehung funktioniert nicht. Was heißt es, wenn so ein Trauma deaktiviert wird? Wir hatten damals noch in München meine Mama da, die hat das überhaupt nicht ausgehalten, wenn ihr Kind nach dem Stillen so einen Reflux hatte. Also wenn noch mal ein bisschen Muttermilch hochgekommen ist. Und sie konnte sich das erst überhaupt gar nicht erklären, was da das große Problem ist. Aber jedes Mal, war richtig angeekelt von ihrem Kind, wenn das passiert ist. Und in der Anamnese ist dann klar geworden, dass bei dieser Frau eine Missbrauchserfahrung im Hintergrund stand und dass die durch diesen Reflux immer wieder zurückversetzt wurde, in diesem Moment, weil sie das an Sperma erinnert hat. Das war ihr gar nicht bewusst, aber die war sozusagen, die war ganz bemüht, das war eine sehr, sehr liebevolle Mama, wenn sie nicht in dieser Traumaphase war, in diesem völlig Dissoziierten. Das heißt, wenn sowas hochkommt in der Beziehung, dann ist einfach emotionaler Konnex mit dem Kind nicht möglich. Also dann braucht es Aufarbeitung. Genau. Das heißt, diese ganzen Erfahrungen, die Eltern gemacht haben, beeinflussen natürlich den Umgang mit dem Kind und damit die Weitergabe von diesen Erfahrungen in die nächste Generation, also das Transgenerationale. Schauen wir uns noch mal ein bisschen näher an, was passiert, wenn es nicht so gut läuft. Das heißt, wenn Eltern negative Erfahrungen mitbringen und die jetzt mit ihrem Kind ausagieren. Ganz besonders schlägt sich das natürlich im Fürsorgeverhalten nieder. Das heißt, schon ganz früh kommen Kinder damit in Berührung, wie gut ist denn meine Bindungsperson mit mir im Kontakt? Und diese Bindungsperson ist nicht zwangsläufig die leibliche Mama oder der leibliche Vater. Die Bindungsperson ist immer die Person, die am feinfühligsten im Kontakt ist mit dem Kind. Und das können genauso Großeltern sein, das können Adoptiveltern sein, das können Pflegeeltern sein. Was passiert also, wenn Fürsorgeverhalten fehlt? Schauen wir uns erstmal die emotionale Zurückweisung an. Wenn Eltern selber die Erfahrung gemacht haben, dass sie oft zurückgewiesen wurden. Das heißt, dass oft, wenn sie selber ein Problem hatten, wenn sie zum Beispiel traurig waren oder wenn sie hingefallen sind und sich wehgetan haben, dann ist oft jemand gekommen, der hat gesagt, ist nicht so schlimm. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Aufstehen, weitermachen. Das heißt, Emotionen wurden nicht wirklich begleitet, diese Kinder wurden oder diese Erwachsenen wurden nicht richtig getröstet, sondern eher beruhigt. Geht schon wieder? Stehen wir wieder auf. Dann finden die irgendwann gar nicht mehr gut den Zugang zu ihren eigenen Emotionen. Ja, die können die nicht gut ausdifferenzieren, weil alles, was negativ ist, ist irgendwie negativ, aber dass es dann einen Unterschied gibt zwischen Wut und zwischen Angst und zwischen Traurigkeit, das ist denen oft nicht bewusst. Und weil sie das bei sich selber nicht wahrnehmen können, können sie das auch beim Kind nicht wahrnehmen. Also das fällt ihnen ganz schwer, die kindlichen Signale wirklich feinfühlig zu lesen. Und das brauchen aber Kinder, das wissen wir alle. Das heißt, grundsätzlich schwächen die dann folglich einfach die Bedeutung von emotionaler Fürsorge auch sehr ab. Körperliche Fürsorge funktioniert gut, also das ist kein Problem. Aber die emotionale Fürsorge wird eben relativ ausgeblendet und es wird sehr früh vom Kind erwartet, dass es das selber kann. Ja, also eben, da sind wir wieder dabei, es wird von den Kindern viel zu früh erwartet, dass sie sich selber regulieren müssen und dass sie selber mit diesen ganzen verwirrenden Gefühlen klarkommen müssen, weil die Eltern es nicht gut können. Dann haben wir auch Eltern, die eben sehr inkonsistent reagieren in der Beantwortung der kindlichen Signale. Bei denen ist es so, dass sie oft selber Ambivalenz erfahren haben. Also quasi jetzt sind wir noch eine Generation davor. Und dementsprechend immer auf sich selber schauen mussten. Ja, und schauen, dass sie nicht selber ganz auf der Strecke bleiben. Das heißt, Was diese Erwachsenen sehr gut gelernt haben, ist, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu schauen. Also ihren eigenen Bedürfnissen gegenüber sind sie sehr feinfühlig und nehmen immer wahr, also ich brauche jetzt gerade dies oder ich brauche gerade jenes. Das führt aber wiederum dazu, dass es im Umgang mit dem Kind schwierig ist, auf die kindlichen Bedürfnisse oder generell auf die Bedürfnisse anderer, als auch auf die Bedürfnisse des Partners zum Beispiel zu schauen, weil der Blick ein bisschen wie verschleiert ist von den eigenen Bedürfnissen. Ja, weil die selber sich so in den Mittelpunkt stellen und selber so mit sich befasst sind, dass es ihnen nicht gelingt, einen Blick für die Bedürfnisse des Kindes zu entwickeln, weil sie so viel Raum einnehmen. Und dann haben wir noch die Ausprägung, dass tatsächlich ein traumatisierender Umgang mit dem Kind stattfindet. Das heißt, dass Fürsorge konsistent fehlt. Ja, das sind eben diese Eltern, die angetriggert werden durch die Kinder, die zum Beispiel selber die Erfahrung gemacht haben, meine Eltern haben sich unfassbar viel gestritten während meiner Kindheit, da gab es vielleicht auch häusliche Gewalt und was haben die gemacht als Kinder? Da haben sie sich schon immer in den Schrank zurückgezogen, Ohren zugehalten, in die Ecke verkrochen. Und wenn die Kinder jetzt ganz laut schreien, dann springt genau diese Erinnerung wieder an in den Eltern. Und sie sind wieder das kleine Kind, das sich am liebsten gerne in den Schrank verkriechen würde, in die Ecke. Und das passiert dann auch in dem Moment oft. Das heißt, die ziehen sich dann auch zurück. Also sie geben ihre Fürsorge komplett auf, verfallen vielleicht wieder in die Panik, die sie von damals noch kennen. Oder was eben auch passieren kann, ist, dass dann die Aggression durchbricht. Ja, das war als Kind nicht möglich. Da mit 5, 6 Jahren sind diese Kinder nicht zwischen die Eltern gegangen und haben sich aggressiv dazwischen geschmissen. Aber mit dem Kind, wo sie sehr viel stärker sind, können sie dieses Aggressionsbedürfnis dann vielleicht ausleben und dann haben wir dieses Problem, dass es vielleicht eben auch zu einer Misshandlung kommt. Und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in der transgenerationalen Weitergabe von Beziehungserfahrungen. Es werden positive wie auch negative Erfahrungen weitergegeben und zwar zu unterschiedlich hohen Prozentzahlen. Ein paar Zahlen habe ich schon mitgebracht, weil ich komme ja schon auch aus der Forschung. Wir wissen, dass Eltern, die selber sicher autonom gebunden sind, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder Kinder haben, die sicher gebunden sind. Da liegt die Weitergaberate bei ungefähr 70-75%. Aber, und das ist eigentlich ja jetzt ein bisschen das Interessantere, auch Eltern mit unsicher distanzierter bzw. verstrickter Bindung geben dieses Bindungsverhalten an ihre Kinder weiter. Und gleich hoch ist dieser Prozentsatz auch bei Eltern, die ein ungelöstes Trauma haben. Die haben einfach sehr häufig danach Kinder mit desorganisierter Bindung. Da gibt es jetzt unterschiedliche Einflussfaktoren darauf, ob diese Weitergabe tatsächlich stattfindet oder nicht. Also wir wissen, dass der Risikostatus der Familien da eine große Rolle spielt. Das heißt zum Beispiel, auch wenn eine sicher autonom gebundene Mutter eine postpartale Depression hat, ist es ihr unter Umständen nicht möglich, eine sichere Bindungsperson zu sein. Das heißt, dann klappt die Weitergabe nicht. Oder wenn es sehr junge Eltern sind, dann ist es aber häufig so, dass es eben auch noch Großeltern gibt, die da eine wichtige Rolle spielen, die dann auch als Bindungsperson fungieren und damit auch eher der transgenerationale Weitergabefaktor an das Enkelkind sind. Genau, wir wissen, dass es eine Rolle spielt, ob es die Mütter oder die Väter sind. Also auch da unterscheidet sich nochmal der Prozentsatz ein bisschen. Aber wichtigste Frage, die uns alle jetzt beschäftigt, ist, was bestimmt denn jetzt, ob ein Bindungsmuster weitergegeben wird oder nicht? Und da sind wir mit der Forschung noch gar nicht mal so weit. Also vor ungefähr 20 Jahren hat man angefangen, sich mit dem sogenannten Transmission Gap zu befassen, also mit der Lücke, die da besteht, wo wir nicht wissen, wann kommt es denn dazu, dass ein Kind das gleiche Bindungsmuster hat wie seine Eltern. Auf jeden Fall hat man herausgefunden in den letzten 20 Jahren, dass der größte Anteil erklärt wird über die elterliche Feinfühligkeit. Also wie feinfühlig eine Bezugsperson mit ihrem Kind ist, das bestimmt letztendlich, ob das Kind dann sicher, unsicher, vermeidend, ambivalent oder desorganisiert gebunden ist. Und zwar funktioniert es ein bisschen so, dass eben Eltern, die eine sicher autonome Repräsentation haben, ein relativ gutes Gespür dafür haben, was das Kind gerade braucht. Das heißt, die kindlichen Signale relativ unverzerrt wahrnehmen und deshalb relativ feinfühlig reagieren können auf die kindlichen Signale. Und es ist auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, relativ feinfühlig reicht. Also kein Mensch ist den ganzen Tag 24/7 100% feinfühlig. Das geht überhaupt gar nicht. Sondern man sollte einfach die meiste Zeit feinfühlig sein. Also so mindestens 60%, also mehr als die Hälfte. Dann ist es schon in Ordnung. Und wenn man mal nicht so feinfühlig ist, ist es auch nicht schlimm, weil es ist, gibt Reparatur. Also man kann kleine Fehlerchen in der Feinfühligkeit durch anschließende Reparaturen, das machen Eltern ganz automatisch, wieder gut machen. Also es ist nichts verloren, wenn man mal nicht ganz so feinfühlig ist. Wenn Eltern vermeidende Bindungserfahrungen gemacht haben, dann ist es für diese Eltern aber sehr schwierig, feinfühlig zu sein, weil sie ja alles, was mit Emotionen zu tun hat beim Kind, runterspielen. Und deshalb können sie das auch nicht so gut wahrnehmen und folglich nicht so feinfühlig darauf reagieren. Und wenn Eltern ambivalente Bindungsrepräsentationen haben, das heißt, wenn die die Erfahrung gemacht haben, mal ist es in Ordnung, mal ist es wieder nicht in Ordnung, dann ist es so, dass sie die kindlichen Signale, wenn sie mit sich selber beschäftigt sind, oftmals übersehen. Oder dass sie falsch interpretieren, wenn sie wahrnehmen. Und auch dadurch wird die Feinfühligkeit eingeschränkt und es kommt auch oft zu widersprüchlichen Reaktionen. Genau, das heißt, wir haben die elterliche Feinfühligkeit, die eben den größten Anteil erklärt, aber der größte Anteil mit 25%, da sind noch 75 übrig, das ist auch ziemlich viel. Und das stellt uns in der Forschung vor ein relativ großes Problem. Es hat nämlich in den letzten 20 Jahren niemand so richtig geschafft, die fehlenden 75% aufzuklären. Also es gibt schon Bestrebungen, die jetzt recht aktuell, also wir sprechen jetzt von den letzten 2 Jahren, sind. Da hat man herausgefunden, dass eben das Funktionsniveau der Familie schon irgendwie noch was erklärt und auch die Qualität der Paarbeziehung, also wie gut funktioniert das Paar als Paar, aber auch als Eltern. Und die Mentalisierungsfähigkeit ist ein ganz neuer, heißer Kandidat, der seit 2 Jahren mit im Rennen ist. Das ist die Fähigkeit von Eltern, dass sie sich in die Gedanken, Gefühle und Handlungsabsichten von ihrem Kind und ihrem Partner, aber auch von sich selber hineinversetzen können. Und diese Fähigkeit ist ganz wichtig, um feinfühlig zu sein. Also wenn ich mir Gedanken darüber machen kann, was mein Gegenüber gerade denkt und fühlt, dann kann ich natürlich auch feinfühliger darauf reagieren. Ja, weil dann kenne ich die Motivation dahinter und weiß umso besser, was der andere jetzt gerade braucht. Und wir haben gerade selber eine Studie gemacht bei unserem Institut, wo wir uns angeschaut haben, was macht denn ein Vater zu einem feinfühligen Vater? Zu Vätern gibt es nämlich noch viel weniger Forschung als zu Müttern, weil Väter sind ja jetzt erst seit Neuestem, hat man entdeckt, die sind vielleicht auch doch noch zu mehr gut als zum Geld verdienen. Die sind ja doch auch ganz wichtig und sind auch Bindungspersonen. Und wir haben herausgefunden, dass einen ganz großen Anteil zwischen der väterlichen Bindungsrepräsentation und der väterlichen Feinfühligkeit eben diese Mentalisierungsfähigkeit erklärt. Und die scheint sogar noch wichtiger zu sein, was die Feinfühligkeit angeht, als die Bindungsrepräsentation. Also ganz egal, ob ein Vater unsicher, vermeidend oder sicher gebunden ist, wenn der gut mentalisieren kann, wird er sehr feinfühlig mit seinem Kind umgehen. In unserer Stichprobe hat es 40% der Varianz aufgeklärt, diese Fähigkeit. Mit der transgenerationalen Geschichte, da sind wir noch nicht so weit. Also die Kinder sind noch nicht so alt von meiner Stichprobe, aber it's more to come. Wir bleiben dran und schauen, ob wir da auch noch ein bisschen transgenerationale Varianz aufklären können. Nichtsdestotrotz, es bleibt ein Gap. Es bleibt ein Transmission Gap, von dem wir eben nicht wissen, also eine Lücke, wo wir uns nicht erklären können, wie kommt es denn wirklich zu dieser oder welche Mechanismen spielen noch eine wichtige Rolle in der Übertragung von Beziehungserfahrungen. Nochmal zusammengefasst, was wir eben wissen, ist, die elterliche Bindungsrepräsentation spielt irgendwie eine wichtige Rolle und neuere Forschung, auch die neuronale Aktivität scheint da eine Rolle zu spielen. Und da geht es vor allen Dingen um Mechanismen im Belohnungszentrum und in der Emotionsregulation, die da wichtig zu sein scheinen. Und die haben natürlich einen Einfluss auf die Interaktion und die Feinfühligkeit. Aber nicht nur die elterliche Bindungsrepräsentation spielt eine Rolle, sondern auch Faktoren von außen, wie zum Beispiel eben der familiäre Risikostatus, aber auch das Funktionsniveau, die Paarbeziehung und soziale Unterstützung. Also wenn wir Eltern haben, die zum Beispiel eine unsicher ambivalente Bindungsrepräsentation haben, aber wir haben ein gutes Netz an Unterstützung. Wir haben Großeltern, wir haben vielleicht Sozialarbeiter, wir haben vielleicht jemanden, der das Kind nochmal in den Kindergarten bringt und die Eltern da entlastet. Dann ist da auch ein Einfluss gegeben auf die Interaktion letztendlich, die zwischen Eltern und Kind stattfindet. Ja, weil wenn ich entspannter bin als Mama, dann kann ich auch feinfühliger interagieren, wie wenn ich noch gleichzeitig kochen, putzen, arbeiten, Kind wegbringen, älteres Kind versorgen, alles auf meinem Schirm habe. Und das wirkt sich letztendlich eben auf die Bindungsbeziehung zum Kind aus. Und auch darauf haben diese externen Faktoren jetzt einen Einfluss. Und zwar eben einerseits auch diese Funktionen, die auf die Eltern bereits einen Einfluss haben. Aber wir wissen, dass auch die kindliche Anfälligkeit eine Rolle spielt. Und da sind wir ein bisschen bei der Temperamentsforschung, auch eher noch in den Kinderschuhen. Aber wir wissen, dass kindliches Temperament sich schon darauf auswirkt, wie gut die Feinfühligkeit der Eltern letztendlich mit dem Bindungsmuster des Kindes matcht. Weil es gibt auch ein bisschen ein Matching zwischen elterlichem Temperament und kindlichem Temperament, wie das zusammengeht. Ja, da haben wir manchmal Eltern, die sagen mit den ersten drei Kindern, also alles super, wir kommen super zurande, unsere Beziehung ist 1A und wir sind da auf einer Wellenlänge und dann kommt plötzlich das vierte Kind. Und das vierte Kind ist ein Frühaufsteher und super aktiv und gar nicht so gechillt wie die vorherigen drei Kinder. Und die Mutter sagt, also mit dem Kind, keine Ahnung, ist immer noch mein Kind. Aber irgendwie läuft es nicht so rund in der Interaktion. Ja, also auch das Kind bringt irgendwas mit. Mag es Temperament sein, mag es eine Anfälligkeit sein. Wir wissen noch nicht ganz genau, woher es kommt. Jedenfalls wissen wir, dass wir Teile von diesem Modell ganz gezielt beeinflussen können und fördern können. Und damit kommen wir auch zum letzten Punkt meines Vortrags, nämlich dem Punkt, wo wir ansetzen können, dem Punkt, wo wir transgenerationale Weitergabe beeinflussen können, möglicherweise unterbrechen können, aber auf jeden Fall positiv beeinflussen können. Es liegt an uns und an jedem Einzelnen, vor allem natürlich denen, die in der Familienbegleitung arbeiten, die Weitergabe von negativen Bindungserfahrungen zu unterbinden. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und zwei, drei möchte ich jetzt noch ganz kurz vorstellen. Wir wissen, dass eben unter anderem diese Faktoren einen Einfluss haben auf die transgenerationale Weitergabe und auf die können wir auch einen Einfluss nehmen. Fangen wir vielleicht einfach mal mit den ersten zwei an. Wir wissen, dass eigene Trigger, das heißt Erfahrungen, die wir in unserer Vergangenheit gemacht haben und die wieder wach werden in der Interaktion mit dem Kind, unser Handeln beeinflussen. Was dabei hilft, wenn man das unterbrechen will, ist als allererstes Mal, dass man diese Trigger überhaupt mal identifiziert. Die sind nämlich immer da, ob einem die bewusst sind oder nicht. Und sie kommen dann hoch und stören möglicherweise rum in der Beziehung. Und ein erster wichtiger Schritt ist, dass sie einem überhaupt erstmal bewusst sind. Das heißt, man muss sie erstmal identifizieren. Aber genauso wie es wichtig ist, dass man solche Trigger identifiziert, ist es auch wichtig, dass man Ressourcen identifiziert. Das heißt, dass man mal hinschaut und schaut, was ist denn da alles passiert in der Vergangenheit, worauf kann ich denn zurückgreifen? Was mache ich denn, wenn ich im Stress bin? Ganz konkrete Handlungsstrategien, was hilft mir sonst, wenn ich im Stress bin? Und welche positiven Erfahrungen habe ich, möglicherweise neben anderen negativen, in meiner Vergangenheit gemacht, auf die ich auch zurückgreifen kann? Weil wir wissen, dass jede Person eigentlich einen Unterschied gemacht haben kann in der Vergangenheit. Das heißt, wir wissen, dass es nicht immer die Eltern sein müssen, mit denen alle Beziehungserfahrungen nur positiv sind, sondern jede andere Person auch kann da einen Unterschied gemacht haben. Gibt es eine ganz spannende Studie von Kollegen aus den USA, die haben sich Geschwister angeschaut, von denen einer delinquent geworden ist, also einer ins Gefängnis gekommen ist und einer nicht. Ja, die sind ja alle bei den gleichen Eltern aufgewachsen. Und da hat man sich gefragt, warum wird jetzt der eine straffällig und warum der andere nicht? Und was die rausgefunden haben, ist ganz spannend. Und zwar hat sich da ergeben, dass das Geschwisterkind, das sozusagen nicht straffällig geworden ist, hatte im Laufe seines Lebens irgendwann mal Kontakt zu einer Bindungsperson, die der andere nicht hatte. Das heißt, da gab es irgendeine Nachbarin, eine Kindergärtnerin, eine beste Freundin von der Mama, von der Schwester, ganz egal, die als sichere Bindungsperson diesem Kind zur Verfügung gestanden ist und die dem anderen Geschwisterkind gefehlt hat. Das heißt, letztendlich kann jede positive Bindungserfahrung am Ende einen Unterschied machen, wenn wir auf die noch zurückgreifen können. Und was eine ganz gute Möglichkeit ist, um sich eben dessen bewusst zu werden, was lauert da noch in der Vergangenheit an möglichen Triggern, aber was ist auch versteckt an möglichen Ressourcen, bietet sich zum Beispiel das Erwachsenenbindungsinterview ganz gut an. Das findet man im Internet. Es ist ein sehr ausführliches Interview, wo es um die Bindungs- und Beziehungserfahrungen geht, die ein Erwachsener gemacht hat im Laufe seines Lebens, primär in der Kindheit. Das Interview besteht aus 20 Fragen und dauert, je nachdem, wie viel die Eltern so antworten, zwischen einer, anderthalb und manchmal auch zwei Stunden. Und man kann das aber, wenn man das jetzt nicht im Forschungssetting macht, sondern im klinischen Setting, dann kann man das auch einfach teilen und kann mal nur zwei Fragen stellen oder mal nur die, die man jetzt gerade gut findet und vielleicht nicht alle. Bei schwer traumatisierten Eltern würde ich empfehlen, nicht gleich alle Fragen zu fragen, weil die Fragen schon sehr in die Tiefe gehen. Aber es ist ein tolles anamnestisches Instrument, um sich mal einen Überblick zu verschaffen über die Vergangenheit und über das, was jemand so mitbringt. In dem Interview geht es ganz viel um konkretes Erleben. Es geht um bindungsrelevante Situationen, die man in seiner Kindheit hatte. Also da wird dann gefragt, wenn Sie sich noch erinnern, wenn Sie sich als kleines Kind wehgetan haben, was haben Sie dann gemacht? Und wenn Sie krank waren, was ist denn dann passiert? Es geht aber auch um alternative Bindungspersonen. Also gab es noch jemand anderen, der Ihnen vielleicht wie ein Elternteil nahe stand, der für Sie ganz wichtig war? Und es geht natürlich auch um Themen wie Trennungserfahrungen, Verlusterfahrungen. All das wird in dem Interview ganz gut abgedeckt. Und nachdem man dieses Interview dann geführt hat, also eine relativ ausführliche Anamnese sozusagen hat, dann kann man sich ein bisschen anschauen, was finde ich denn erstmal vielleicht selber da an Ressourcen und an möglichen Triggern. Und dafür ist es jetzt völlig irrelevant, tatsächlich, was dieser Erwachsene für eine Bindungsklassifikation hat. Also es ist ganz egal, ob der jetzt sicher oder vermeidend, ambivalent oder egal. Weil jeder bringt in der Regel was mit. Also ich habe in den letzten Jahren an die 90 Interviews geführt und es gab vielleicht zwei, wo ich gesagt habe, na da finde ich wirklich beim besten Willen nichts, was diese Person irgendwie belasten könnte. Also die allermeisten Erwachsenen bringen irgendwas mit, was möglicherweise belastend sein kann. Entscheidend ist, ob die Person darüber sich schon mal Gedanken gemacht hat, ob das aufgearbeitet ist, ob es reflektiert wurde. Ja, weil per se ist es auch gar nicht schlimm, wenn man eine schwere Verlusterfahrung zum Beispiel gemacht hat, wenn die gut aufgearbeitet ist und wenn man die gut verpackt hat und die nicht im Hier und Jetzt noch sehr aufregend ist oder man die nicht als bewältigbar erlebt. Das heißt, man kann sich dann nach dem Interview ein bisschen anschauen, was waren denn möglicherweise belastende Ereignisse, wie ist denn die Person umgegangen damit und was könnte sich vielleicht möglicherweise, also wir haben die Interviews ultrapräventiv in der Schwangerschaft schon gemacht, bevor das erste Kind gekommen ist. Das heißt, wir konnten uns dann schon überlegen, was könnte denn möglicherweise später, wenn das Kind dann da ist, irgendwie sich als schwierig herausstellen und haben dann schon während der Schwangerschaft mit diesen Eltern das reflektiert und haben das dann sozusagen aufgearbeitet und auch konkrete Handlungsstrategien überlegt. Genau, man kann eben schauen, wo liegen Ressourcen, wo sind vielleicht Bindungspersonen und welche Kompensationsstrategien haben diese Erwachsenen und wie sind sie denn sonst so umgegangen, wenn es mal stressig war. Und dann kann man das sehr gut mit den Eltern besprechen oder mit den Erwachsenen besprechen. Das heißt, also was ganz, ganz wichtig ist für diese Rückmeldung, ist immer, dass uns bewusst ist, die Eltern oder die Klientinnen, die Klienten sind die Expertinnen für ihre eigene Vergangenheit und für das, was eben passiert ist. Das heißt, wir können uns ganz gute Gedanken darüber machen, was da möglicherweise an Ressourcen drinsteckt und möglicherweise an Triggern. Aber letztendlich muss es immer die Einzelperson für sich entscheiden, ob das auch so ist oder nicht. Wir hatten zum Beispiel mal eine Mama bei uns im Interview, die hat auf die Frage, wann waren sie denn zum ersten Mal von ihren Eltern getrennt, soweit sie sich erinnern können, erzählt, ja, also das habe ich mich erst letztens mit meiner Mama darüber unterhalten tatsächlich. Das war, als ich ungefähr 5, 6 Wochen alt war, da bin ich zu einer Tagesmutter gekommen. Und bei der Tagesmutter war ich eigentlich den ganzen Tag immer, seit ich 5 Wochen alt bin, weil meine Mama musste wieder arbeiten gehen. Und das war auch alles ganz okay, aber wenn die Mama mich abends abgeholt hat, dann habe ich jedes Mal anscheinend geblärt bis zum Umfallen und ich wollte da überhaupt nicht weg von der Tagesmutter. Und das war auch ganz schlimm, weil als wir zu Hause waren, hatte die Mama dann nie Zeit für mich und die hat mir nie zugehört, weil dann musste die ja noch immer Abendessen kochen und dann musste die noch alles erledigen und dann hat die vielleicht noch gesaugt. Und ich wurde dann nie gehört als Kind. Und das war eigentlich richtig blöd. Also eigentlich wollte ich da, glaube ich, lieber bei meinen Pflegeeltern bleiben. Jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere. Weil bei denen war es eigentlich immer ganz cool. Und wenn man dann solche Erzählungen bekommt, kommt einem möglicherweise die Idee, puh, das Thema Trennung könnte vielleicht schwierig werden, wenn diese Mama ihr Kind hat. Und wenn das dann möglicherweise 5 Wochen alt ist. Und die soll das dann vielleicht auch nur schlafen legen alleine. Also da geht es ja oft gar nicht um große Trennungen. Da sprechen wir jetzt nicht von Eingewöhnung in den Kindergarten, sondern da sprechen wir von Mama geht mal duschen, Trennung. Mama geht mal einkaufen, Trennung. Und Kind bleibt eine Stunde beim Papa. Und sowas kann man dann aber sehr gut besprechen und dann aber immer noch in der forschenden Haltung bleiben. Das heißt auch fragen, wie stellen Sie sich denn selber vor? Wie geht es Ihnen denn heute mit Trennung? Wie ist denn da heute Ihr Gefühl? Also den Bezug zum Heute herstellen, ganz wichtig. Und dann, wenn die Mama sagt, jetzt, wo wir so drüber sprechen, Trennung könnte tatsächlich vielleicht ein Problem werden. Wie gut. Dann haben wir da einen Trigger möglicherweise schon mal erkannt. Also wir haben ihn schon mal identifiziert und dann kann man im nächsten Schritt überlegen, wie begegnen wir dem denn? Was braucht denn diese Mama, um sich gut trennen zu können? Welche Art von Unterstützung? Kann da vielleicht ein Partner unterstützen oder was braucht sie, um sich sicher zu fühlen? Und gleichzeitig kann man sich dann vielleicht auch an eine Ressource erinnern. Das heißt, bei der Mama zum Beispiel würde ich fragen, wie ist es denn mit dieser Pflegemama oder mit dieser Tagesmutter, bei der sie war? Gibt es da noch Kontakt? Wie ist denn die Beziehung zu der? Oder wie hat sie die Beziehung in Erinnerung? Also auch wenn es keinen Kontakt mehr gibt, kann die Erinnerung an diese Tagesmutter eine sehr gute Ressource sein für jemanden. Ja? Die kann dienen als, ja, Mensch, mit der und mit der konnte ich mich vielleicht auch gut trennen und die konnte das gut begleiten, die hat es gut ausgehalten, auch wenn es mir nicht gut ging, war die für mich da. Dann haben wir da eine Ressource gleichzeitig identifiziert. Und so kann man sich ein bisschen durchhangeln durch die Vergangenheit von Erwachsenen und das eben mit ihnen gemeinsam identifizieren. Das heißt, in einem geschützten Rahmen dann nochmal hinschauen und sich ganz bewusst Zeit nehmen und aufzuarbeiten, was bringe ich mit und was möchte ich anders machen. Und dann ganz wichtig, wie kann ich es anders machen? Weil die allermeisten Eltern, die irgendwas Ungutes erlebt haben, die wollen das auf jeden Fall anders machen. Ist gar keine Frage. Da ist es dann eher die Herausforderung des, wie kann ich es anders machen? Wie kann ich es schaffen, wenn ich im größten Stress bin, nicht wieder in die Muster reinzufallen, die ich ja so viele Jahre gelernt habe von meinen Eltern? Also das kann eine Herausforderung sein. Ja? Und da ist dann immer die Frage, wie viel Unterstützung braucht es da? Reicht da eine kurze Begleitung, reicht da eine Beratung oder braucht es da eine Therapie? Wenn wir es aber schaffen, dass wir wirklich konkrete Handlungsstrategien für das Hier und Jetzt entwickeln, dann ist es auch möglich, dass wir diese Weitergabe von den Beziehungserfahrungen unterbrechen. Genau, dann kommen wir noch zu den zwei anderen Faktoren, ganz kurz, von denen wir eben wissen, dass sie förderlich sind, wenn wir die Eltern dabei unterstützen wollen, ihre eigenen Beziehungserfahrungen eben nicht weiterzugeben. Das eine ist, dass man die Paarbeziehung sich anschaut und die stärkt. Das ist gerade, wenn das erste Kind kommt, ja auch nicht so einfach. Da ist man ein Paar und hat seine Zweierbeziehung und dann kommt ein Kind dazu und man ist plötzlich, spannt sich da ein Dreieck auf und man muss in der Triade zusammenkommen und das stellt viele Paare und junge Eltern auch vor eine Herausforderung. Und da kann man eigentlich aber ganz gut begleiten und unterstützen und sich das gemeinsam anschauen. Also wir machen da mit den Eltern oft so kleine Playmobil-Aufstellungen, wo die mal so hinstellen können. Wie sehe ich denn die Beziehung gerade? Das ist auch ganz spannend, wenn beide Eltern das getrennt machen voneinander. Und man sich danach mal anguckt, wie sieht es der eine, wie sieht es der andere. Das ist nämlich nicht immer ganz deckungsgleich. Aber das ist auch ganz interessant, wenn man das mal sieht, wie sieht der Partner das denn? Und dann kann man eben auch daran arbeiten, wie wäre denn unsere Wunschvorstellung und wie kommen wir denn dahin? Also da kommt man in einen sehr schönen Austausch eigentlich mit den Eltern. Und das Zweite, was wir eben noch unterstützen können, ist die Feinfühligkeit, die ja eben einen recht großen Anteil ausmacht bei der Weitergabe. Die kann zum Beispiel ganz gut über ein Videofeedback gefördert werden. Feinfühligkeit zeigt sich nämlich in ganz, ganz vielen kleinen Handlungen, eigentlich über den ganzen Tag. Wir sehen Feinfühligkeit im Blickkontakt. Also wenn ein Papa den Kinderwagen schiebt und mit seinem Kind im Blickkontakt ist und es ist oft nur ganz kurz, das ist der Moment, wo Beziehung passiert. Das ist der Moment, wo Bindung entsteht. Wenn das Kind da aus dem Kinderwagen rausschaut und es sieht einen Schmetterling vorbeifliegen und der Papa sagt, ah, wow, ein Schmetterling, ja, den hast du gesehen. Der ist spannend. Da passiert Beziehungsaufbau. In diesem kurzen Blickkontakt. Wir haben da übrigens ein Problem, wenn der Papa am Handy ist, während er den Kinderwagen schiebt. Weil dann sieht er ganz sicher nicht diesen ganz kurzen Moment, wo der Schmetterling vorbeifliegt. Dann haben wir nicht diesen kurzen Moment des Blickkontakts. Wir sehen Feinfühligkeit im Rhythmus, das sieht man zum Beispiel beim Wickeln ganz viel, also wie ist das abgestimmt, läuft das alles im Tempo vom Elternteil, der das einfach nur durchhaben will, oder geht es feinfühlig? Wir sehen Feinfühligkeit in der Sprache, ganz früh schon, wenn das Baby sagt so, und die Mama sagt, ah, erzählst du mir was? Und macht eine Pause und dann sagt das Baby wieder was und dann sagt die Mama wieder was. Natürlich sehen wir Feinfühligkeit in der Berührung. Also ist die ruppig und schnell oder ist sie zart und geht mit dem Tempo des Kindes mit? Und wir sehen Feinfühligkeit im ganzen Verhalten. Und das geht eben ganz gut über Videofeedback zum Beispiel zu unterstützen. Das heißt, man nimmt dann eine Spielsequenz auf von Eltern und schaut die sich dann ohne die Eltern nochmal an und sucht dann diese Momente raus, die sind oft, gerade wenn die Interaktionen nicht so super feinfühlig sind, sind diese Momente sehr kurz, wo man einen Blickkontakt hat, aber man hat sie eigentlich immer irgendwann ganz kurz. Und das kann man dann den Eltern gut feedbacken. Das heißt, man zeigt ihnen dann diese 3 Sekunden, wo es richtig gut gelaufen ist und sagt, wow, das war super, mehr davon. Das hält eigentlich die therapeutische oder beraterische Beziehung zum Beispiel ganz gut aus. Also positives Videofeedback ist was, was sich in der Forschung als sehr wirksam erwiesen hat und womit wir elterliche Feinfühligkeit zum Beispiel gut unterstützen können. Genau, damit sind wir auch schon am Ende angekommen und ich habe nochmal 4 kleine Punkte rausgesucht, von denen ich mir wünschen würde, dass Sie sie mit nach Hause nehmen als Take-Home-Messages. Positive wie auch negative Beziehungserfahrungen beeinflussen unser Denken und Handeln in Interaktionen. Und es ist möglich, dass wir die transgenerationale Weitergabe dieser Erfahrungen, vor allem natürlich der negativen, unterbrechen können. Durch das Bewusstwerden von eigenen Stresstriggern oder traumatischen oder potenziell traumatischen Erfahrungen, die wir gemacht haben in Beziehungen, können die in einem geschützten Raum erstmal angeschaut werden, begleitet werden und dann auch aufgearbeitet werden und möglicherweise mit konkreten Handlungsstrategien für das Hier und Jetzt verknüpft werden. Und die ressourcenorientierte Arbeit und wirklich die Ausarbeitung von, das ist ein sehr kompliziertes Wort, Elaboration. Muss ich vielleicht noch ändern. Jedenfalls die Ausarbeitung von konkreten Handlungsstrategien gemeinsam mit Erwachsenen für diese belastenden Situationen, also für die Situationen, wo sie eigentlich sagen, puh, da weiß ich aber nicht genau, ob ich das gut kann. Aber wenn ich da eine ganz konkrete Handlungsstrategie habe, wenn das passiert, mache ich das, dann kann es eben klappen, dass diese Handlungsstrategien dafür sorgen, dass nichts weitergegeben wird. Und damit sind wir am Ende angekommen und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und bin sehr gespannt auf Fragen. Ich habe noch 2 kurze Folien danach mitgebracht und zwar kurze Werbetrommel. Wenn jemand sagt, aha, war ganz interessant, war ganz spannend, dann haben wir auch von unserem Forschungsinstitut ein bisschen größeres Angebot an solchen Vorträgen. Bei uns gehen die immer eine Dreiviertelstunde, Fachimpuls, und danach gibt es einen kurzen Austausch. Und die sind im Moment noch online. Das ist, glaube ich, für hier relativ relevant, weil Sie wahrscheinlich nicht nach Salzburg kommen möchten. Aber wenn Sie doch mal kommen möchten, werden die auch irgendwann sicher wieder vor Ort angeboten. Und es gibt nächstes Jahr eine Konferenz zum Thema Vielfalt, Aufwachsen in Vielfalt. Da geht es natürlich ganz viel um neue Familienformen, das heißt von Fremdbetreuung über gleichgeschlechtliche Familien, außerfamiliärer Kontext, Klimawandel, alles, was uns jetzt gerade so bewegt in krisenhaften Zeiten, das ist Inhalt der 3. Early Life Care Konferenz, die gleichzeitig die 28. Jahrestagung der GAME ist. Und die wird vor Ort in Salzburg stattfinden. Also dafür lohnt sich ein Ausflug. Passt, dann können wir wieder 2 Folien zurückgehen. Danke.
Herzlichen Dank, Frau Dinzinger, für Ihre Ausführungen. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, sind Sie dran oder Sie können jetzt mit in die Diskussion einsteigen und Fragen stellen. Die einzige Bitte, die wir haben, wenn Sie vielleicht warten, bis mein Kollege Martin Kruger bei Ihnen ist mit dem Mikrofon, vielleicht sagen Sie dann auch Ihren Namen dazu. Dann freuen wir uns auch. Wenn Sie es nicht mögen, dann natürlich nicht. Aber wenn Sie vielleicht einfach kurz warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, damit auch tatsächlich alle Ihre Frage verstehen. Und Frau Dinzinger wird sie dann ganz wunderbar beantworten, gehe ich jetzt mal davon aus. Ich mein Bestes.
jetzt.
Wir haben ja schon vor dem Vortrag besprochen, dass ich vielleicht eine Einstiegsfrage stelle, weil das ja immer so ein bisschen ums Eisbrechen geht bei diesen Diskussionen. Und ich fand es hochspannend, aber am meisten hat mich jetzt tatsächlich doch dieses Bild bewegt, sage ich jetzt tatsächlich. Und es sind ja nicht immer nur die Väter, sondern es sind auch die Mütter, die mit dem Handy und dem Kinderwagen unterwegs sind. Und das ist vielleicht schon inzwischen auch ein sehr großes Thema, sage ich jetzt mal. Diese Kinder, die inzwischen einfach in ihren Kinderwägen sind und eben die Mütter nicht mehr auf die Schmetterlinge oder auf die Bienen oder was auch immer achten. Aber da wird dann die Forschung dann in den nächsten Jahren vielleicht arbeiten müssen, was da dann noch passiert.
Ja, also das Smartphone ist tatsächlich natürlich ein Riesenthema. Das Smartphone ist der größte Konkurrent um die Aufmerksamkeit von Eltern. Natürlich nicht nur von Vätern, sondern genauso von Müttern. Und es ist ganz erschreckend, wie viel da passiert. Und natürlich kommt die Forschung gar nicht erst so richtig hinterher, das alles zu untersuchen. Wir geben unser Bestes, aber es ist nicht ganz so einfach. Und wir stehen auch ein bisschen vor der Herausforderung, dass wir natürlich schauen wollen, was passiert da, was macht dieses Smartphone mit der Interaktion, was stellt es an? Und gleichzeitig müssen wir aber auch immer uns überlegen, ja, wir dürfen nicht nur anklagen und sagen, also das Smartphone ist ganz schlecht und böse und so und steckt es am besten weg. Weil wir wissen, das Smartphone ist so wichtig geworden. Das ist gar nicht mehr wegzudenken. Also das Smartphone ist ja eben unsere Zeitung, unser Draht nach außen. Wir schreiben keine Briefe mehr, also wir telefonieren mit dem Ding, wir schreiben WhatsApp, wir lesen die Nachrichten, wir haben unsere Bücher, keine Ahnung, unsere E-Mails kommen da drüber rein. Also es muss sehr viel erfüllen und es bietet Eltern natürlich auch eine Chance, den Draht zur Außenwelt aufrechtzuerhalten. Jungen Müttern, die sagen, oh Gott, wenigstens kriege ich über Instagram noch mit, was meine Freundinnen machen, weil Zeit zum Telefonieren habe ich schon seit Wochen nicht mehr. Aber es macht eben auch viel mit der Beziehung und das sehen wir. Also wir hatten bei uns am Institut eine Studie, wo wir uns angeschaut haben, was macht denn das Smartphone mit der Interaktion, also im direkten Face-to-Face. Und was passiert denn, wenn man dann nicht feinfühlig ist? Habe ich vorher erzählt, wenn man mal nicht so feinfühlig ist, ist kein Problem. Kann man da wieder reparieren. Aber was ist, wenn dein Smartphone dazwischen ist? Und da haben wir herausgefunden, dass es eben so ist, dass wir haben einen Versuch gemacht, kennt vielleicht der ein oder andere, hat schon mal gehört, es gibt den Still-Face-Versuch. Da sitzen so Mama und Kind oder Papa und Kind gegenüber und schauen sich so an. Und dann gibt es ein Klopfzeichen und dann muss die Mama das Kind ignorieren. Also die guckt dann so drüber weg. Und dann gibt es nochmal ein Klopfzeichen und dann gibt es die Reunion, das ist die Reparaturphase. Und wir haben den Versuch erweitert und gesagt, wir klopfen dann nochmal und dann müssen Sie ein Kreuzworträtsel auf Ihrem Handy lösen. Und dann gibt es wieder Reparatur. Und was wir gesehen haben ist, einerseits, dass während der Smartphone-Phase die Kinder ähnlich gestresst sind, wie wenn sie völlig ignoriert werden von den Eltern. Also das haben wir an den Herzraten abgeleitet, also die Kinder waren an EKG angeschlossen. Man sieht im Vergleich zur Interaktion, steigt bei diesem Stillface, also bei dem Ignorieren, die Herzrate extrem an, die Kinder haben total Stress. Klar, es ist total komisch, kennen wir alle, also finden wir auch komisch. Und beim Smartphone steigt die auch signifikant an, nicht ganz so hoch wie beim Ignorieren, aber schon auch merklich. Und das ist eigentlich auch logisch. Also wenn wir am Tisch sitzen und wir unterhalten uns zu zweit und mein Handy klingelt, dann denken sie sich beim ersten Mal, okay, komisch, dass sie jetzt auf ihr Handy schaut, aber hm. Und beim zweiten Mal denken sie sich also, hallo, wir unterhalten uns doch gerade. Und das regt sie vielleicht auch möglicherweise auf, dass ich die ganze Zeit auf mein Handy schaue. Und das Gleiche passiert bei den Kindern. Also die haben auch natürlich Stress, wenn die Eltern am Handy sind und nicht mehr emotional verfügbar sind und nicht mehr ihre Affekte koregulieren. Da sehen wir genau das Gleiche. Und was wir leider auch sehen, und das finde ich ist eigentlich besonders erschreckend, nach diesem Ignorieren haben die Mütter ziemlich Stress bei der Reparatur. Weil die müssen ja alles wieder gut machen, was sie gerade versemmelt haben an Interaktion. Und nach der Smartphone-Phase haben das die Mütter nicht. Also da sehen wir nicht diesen Anstieg der Herzrate. Das heißt, möglicherweise ist es den Müttern gar nicht bewusst, was da gerade passiert ist. Dass sie da gerade irgendwie einen Bruch gemacht haben mit dem Kind in der Interaktion. Oder möglicherweise sind sie so entspannt, weil sie gerade am Handy waren, dass es sie gar nichts mehr aufregen kann. Also den Grund haben wir noch nicht rausgefunden, aber die Befunde geben einem schon zu denken, was das angeht.
Ja, wollen Sie?
Lange Antwort.
Aber eine sehr interessante Antwort, finde ich. Und auch ein spannendes Thema, vielleicht auch ein eigenes Vortragsthema. Bitte. Danke, dass Sie die Stille unterbrochen haben. Jetzt müssen Sie noch eine Sekunde warten und dann Dankeschön.
Bitte schön. Also ich bin Isabella und arbeite selbst in der Kinderbetreuung. Und ich wollte wissen, wie sich die Freundschaften in diesen Dingen auswirken. Wir haben jetzt nur von den Eltern geredet und ich wollte wissen, wie das mit den Freundschaften aussieht.
Also Beziehungen zu ungefähr Gleichaltrigen werden dann vor allem im Jugendalter ganz wichtig. Also bei Kindern ist es so, da kommt auch manchmal die Frage, wie ist es denn mit Geschwistern? Sind die denn auch Bindungspersonen? Das ist schwierig, sage ich jetzt mal. Da spielen die noch nicht so eine große Rolle, weil ein Kind braucht immer eine Bezugsperson, die klüger ist und größer und stärker und so. Da braucht es meistens Eltern. Manchmal übernehmen das ältere Geschwisterkinder, aber das ist eher dann, wenn zum Beispiel die Kinder aus der Familie rauskommen und dann gibt es eine ältere Schwester und die übernimmt dann die Rolle der Mutter und die ist dann eine ganz wichtige Bindungsperson. Aber eigentlich sollen das Eltern machen. Wichtig werden dann die Freundschaftsbeziehungen im Jugend- und im Erwachsenenalter, weil da ist es schon so, dass genau wie bei Paarbeziehungen auch Freunde Bindungspersonen sein können, gerade für junge Erwachsene oder für Erwachsene, die genauso die Funktion übernehmen, zum Beispiel Code zu regulieren. Also das kennen die meisten wahrscheinlich, dass man manchmal, wenn man aus seinem eigenen Regulationsfenster rauskommt und sich furchtbar aufregt über irgendwas, kommt man manchmal auch nicht selber damit ganz zurecht. Dann muss man kurz mal die beste Freundin anrufen oder sich kurz mal vielleicht mit seinen Freunden auf ein Bier treffen und dann muss man das mal kurz besprechen und dann ist man wieder reguliert. Also Freunde übernehmen auch die Funktion, Code zu regulieren und sind damit auch wichtig als Bindungspersonen, mit denen man wichtige Beziehungserfahrungen macht. Ganz wichtige Frage. Vielen Dank.
Jetzt aber da in der ersten Reihe bitte eine Frage.
Also ich bin Vivian. Sie haben ja vorher die verschiedenen Kategorien erklärt mit den Verhaltensweisen von ambivalent, sicher, Traumata. Und bei den Verhaltensweisen, also ich bin so auch privat meine Bekanntschaften und Freunde durchgegangen. Und wenn man so bei allen Verhaltensweisen, bei allen Kategorien, kann man irgendwie von jeder was rausnehmen, wo ich eine Person wiedererkenne, muss eine Person sich nur mit, sagen wir, der sicheren oder der ambivalenten oder der desorientierten identifizieren oder kann wirklich eine Person eine Mischart aus verschiedenen Bindungsformen, Beziehungsformen sein?
Vielen Dank für die Frage und für die wichtige Feststellung. Ich glaube nämlich, dass es den meisten im Raum so gegangen ist. Wenn man sowas hört, dann fängt man ganz schnell an zu überlegen, aha, kenne ich, ja. Da kenne ich auch. Also wir sind da ganz schnell dabei, dass wir das verorten und dann da zuordnen. Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht in ein ganz arges Schubladendenken reinkommen, wenn ich dann nämlich jemanden mal reingesteckt habe in das Muster und sage, klassischer Vermeider. Dann kommt es mal schnell dazu, dass ich dem ganz viel zuschreibe, was eben in dieses Bindungsmuster noch mit so reinkört, was aber nicht zwangsläufig diesen Menschen verkörpert. Weil es in der Regel eben nicht so ist, dass ein Mensch ein ganz blankes Bindungsmuster hat oder eine ganz blanke Repräsentation, sondern weil es in der Regel so ist, dass es einfach Mischtypen gibt. Das heißt, auch wenn die Kinder zum Beispiel klassifiziert werden, dann sind die nicht B, also B steht für sicher, sondern die sind B1, B2 oder B3. Und das ist dann sicher mit vermeidenden Anteilen und sicher mit ambivalenten Anteilen. Oder da gibt es auch schon mal was, dass man sagt, und da siehst du in der ganz kurzen Sequenz irgendwie was Desorganisiertes. Aber im Großen und Ganzen eher sicher. Und genau gleich ist es auch bei den Erwachsenen. Also ganz selten ist es so, dass wirklich jemand nur ein einziger Typ ist, sondern die meisten von uns sind Mischtypen. Manchmal ist es eben so, dass eins ein bisschen dominanter ist und man von dem anderen eher Anteile hat, aber im seltensten Fall ist es so, dass man so ganz nur ein Ding fährt, wie das eigentlich immer ist im Leben. Es ist eigentlich nie alles ganz 100%, sondern von allem ein bisschen, wo es geht, immer.
Bitte, nochmal erste Reihe. Mein Kollege ist sportlich und flexibel, hat er heute schon bewiesen. Herzlichen Dank.
Ich bin Evelyn. Eine kurze Frage zu dem, das Kind nicht ins Zimmer schicken, also die Gefühle aus, also die Gefühle vom Kind unterstützen. Und da ist dann meine Frage, da komme ich dann manchmal ein bisschen an mein Limit, weil ich kann ja auch nicht alles akzeptieren vom Verhalten. Und da ist meine Frage, wie ist es denn richtig?
Wir möchten halt doch gerne ein bisschen Schubladen haben. Oder so Patentrezepte wären auch. Patentrezepte sind, glaube ich, wunderbar.
Toll. Hätten wir alle gerne. Ja, die beliebten Patentrezepte und natürlich kann ich jetzt problemlos hier oben stehen und auf dieses, in diese ganz spezielle Beziehung reinschauen und genau sagen, nein, kann ich natürlich nicht. Solche Fragen zu beantworten ist natürlich schwierig, wenn man den Kontext nicht kennt und wie auch immer und wie alt dieses Kind ist und um welche Geschichten es da geht und so weiter. Da müsste man natürlich jetzt schon genau nachfragen. Mache ich jetzt aber nicht, weil gehört auch hier gar nicht hin. Natürlich ist es so, dass Feinfühligkeit oder Bindungsbereitschaft nicht heißt völlige Selbstaufgabe. Also auch Erwachsene haben Bedürfnisse und die stimmen auch nicht immer mit den Bedürfnissen des Kindes überein. Und so kann es schon mal sein, dass das Kind morgens um 4 aufwacht und dann auch ganz munter und fit ist und aus dem Bettchen geholt werden wird und die Mama denkt sich, samstags morgens um 6 hätte es nicht ein bisschen später sein können. Weil sie ist nämlich noch hundemüde und möchte eigentlich noch nicht aufstehen und jetzt, keine Ahnung, Purzelbäume im Wohnzimmer schlagen. Dann stehen die Eltern vor einer besonderen Herausforderung, nämlich diese beiden Gefühlswelten irgendwie unter einen Hut zu bringen. Das kann gelingen durch Mentalisieren, kann man mal immer mal mit in den Ring werfen. Das heißt, ich kann dann schon sagen, ja, ich habe das Gefühl, du willst jetzt gerade am liebsten Purzelbäume schlagen und bist jetzt auch schon ganz munter und fit und ich nehme das erstmal wahr, wie es dir geht. Ja, ganz wichtig für das Kind. Also das heißt, wird nicht direkt weggeschickt und die Mama sagt nicht direkt, ja, aber ist mir ganz egal, sondern die Mama nimmt erst mal wahr, wo ist denn das Kind unterwegs? Aha, das Kind ist munter oder regt sich auf oder was auch immer gerade Sache ist. Und gleichzeitig darf sie aber schon auch in sich reinschauen und darf das auch mal zum Ausdruck bringen und sagen, puh, und irgendwie samstags morgens um 4, ich würde jetzt gerne lieber schlafen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und dann muss aber ein Kompromiss gefunden werden. Und da kommt es jetzt darauf an, wie kompetent ist denn das Kind schon? Also wie viel Selbstregulation kann das Kind schon erbringen? Also von einem 4 Wochen alten Kind kann ich dann nicht verlangen zu sagen, also jetzt gedulde dich mal noch ein bisschen, also die Mama ist jetzt noch müde und dann in 2 Stunden kommen wir wieder und dann können wir mal schauen, wie es mit Frühstück ausschaut. Das geht nicht. Aber wenn das Kind schon älter ist, also schon 6, 7, 8, dann kann man schon von dem Kind auch verlangen, dass es einen Teil Selbstregulation schon übernimmt und man honoriert es und sagt, ja, ich merke schon, du hast jetzt irgendwie schon Hunger und möchtest jetzt schon frühstücken, aber gleichzeitig ist jetzt einfach das Obst noch nicht aufgeschnitten und du musst dich jetzt halt noch kurz gedulden und ich beeile mich, ich merke, dass du Hunger hast, aber es dauert jetzt noch eine halbe Stunde. Das ist dann in Ordnung. Und genauso ist es auch möglicherweise bei Ihnen. Das heißt, man kann dem Kind sehr wohl erklären und merken, wow, und ich merke, das ist da gerade ein Riesengefühl und ich honoriere das. Und dann muss ich abwägen, braucht das Kind Trost von mir? Das heißt, einfach jemanden, der das jetzt mit aushält und der da ist und der nicht nur beruhigt, sondern der wirklich Trost spendet und das Gefühl zulässt? Braucht es das Kind? Oder ist das Kind schon so alt und so kompetent, dass es sich selber regulieren kann und es braucht mich nicht als koregulative Person und ich kann mich da rausnehmen und darf dann auch sagen, das kannst du schon alleine schaffen, mit dem jetzt zurechtzukommen. Also es ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, ist das Honorieren und das Wahrnehmen des Gefühls des Kindes und dann zu schauen, wie können wir denn weitermachen, wie können wir denn da gut rauskommen, ohne die eigenen Bedürfnisse jetzt völlig und hinten anzustellen, weil die gibt es natürlich immer noch. Ja, und die dürfen auch dann irgendwann, wenn das Kind älter wird, auch wieder mehr Platz einnehmen. Einigermaßen beantwortet, ohne Patentlösung. Okay.
Es haben auf jeden Fall viele sich an solche Situationen erinnert, habe ich jetzt so wahrgenommen. Im Raum würde ich jetzt mal annehmen. Bitte.
Ja, hallo. Sie sind ja in der Forschung tätig. Wie wirkt sich das auf Ihr Privatleben aus? Erstellen Sie Profile von Ihren Partnern, Partnerinnen?
Ja, spannende Frage und kriegen wir Psychologen tatsächlich das ein oder andere Mal gestellt. Ich glaube, dass sich jeder Job irgendwie auf das Privatleben auswirkt. Ich glaube, als Physiotherapeut muss man ständig seine Freunde einrenken. Ich glaube, als ITler muss man ständig Computerprobleme lösen. Und als Psychologe muss man sich einfach manchmal Probleme auch von anderen Leuten anhören, obwohl man das nicht so gerne möchte. Außerhalb der Praxis, genau. Mein Job als Forscherin ist natürlich auch irgendwo ein bisschen in meinem Privatleben, hat ja mit Einzug gehalten. Und wenn man sich so mit diesem Thema Bindung beschäftigt, dann sind nicht nur Sie, Herrinnen, jetzt damit befasst, sich zu überlegen, welcher Mensch passt denn jetzt in welche Kategorie, sondern ich auch. Und mein Umfeld bekommt es auch manchmal ein bisschen mit. Und mein Umfeld, ich wohne in einer WG, die mussten sich den Vortrag zum Beispiel anhören vorher. Also ganz aus kommt mein Umfeld nicht von meiner Arbeit. Aber es ist, glaube ich, auch in Ordnung. Also man muss es ein bisschen in Grenzen halten. Aber ich kann nicht Leute durchschauen, das habe ich nicht gelernt, wie das funktioniert. Leider. Kein wandelnder Lügendetektor. Also, gesunde Mischung, würde ich sagen.
Also bevor die Fragen jetzt zu privat werden, würde ich sagen, weil ich habe ja versprochen, dass ich Sie nach dem Vortrag so ein bisschen begleite. Und jetzt würde ich sagen, also bevor es zu privat wird, würde ich sagen, und keine sehr relevanten Fragen mehr gibt. Also ich will keine Diskussion unterbrechen oder irgendwie abkürzen, aber wenn ich so in die Runde schaue, dann habe ich das Gefühl, wir sind alle sehr erfüllt von Ihrem Vortrag. Ja, und dann bedanke ich mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Kommen, bei Ihnen, dass Sie da waren und dass wir heute jetzt mal wirklich wieder einen Vortrag erleben dürfen und vor allem ein tatsächlich volles Publikumsstudio haben. Ich bedanke mich bei den Kollegen von der Technik, Erwin Greusing und bei Martin Kruger, der Ihnen das Mikrofon gebracht hat. Und damit ich weiß, was der nächste Vortrag ist, muss ich jetzt meine Brille aufsetzen. Und zwar, der nächste Vortrag im Rahmen der Reihe Wertvolle Kinder findet am 25. Jänner 2023 im Vorarlberger Kinderdorf Kronhalde statt. Auch da geht es um ein spannendes Thema, nämlich um Autismus und das Phänomen des Pseudoautismus. Ja, nochmals herzlichen Dank für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Applaus